RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Patrick Buchmüller. Bundeskanzler Scholz hat den russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy als barbarisch kritisiert. Das zeige, wie es um die russische Friedensbereitschaft bestellt sei, erklärte er. Bei dem Angriff heute Morgen auf das Zentrum von Sumy sind mindestens 32 Zivilisten getötet und mehr als 100 verletzt worden. Aus Kiew Florian Kellermann.
Fotos und Videos zeigen brennende Autos, stark beschädigte historische Gebäude sowie zahlreiche Tote und Verletzte auf den Straßen. Zum Zeitpunkt des Angriffs seien viele christliche Gläubige auf dem Weg in die Kirche gewesen, kommentierte der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha.
Berlins Innensenatorin Spranger prüft, die Messerverbotszonen auszuweiten. Die SPD-Politikerin sagte dem RBB, dass sie sich ein entsprechendes Verbot im öffentlichen Nahverkehr vorstellen könne. Der Hintergrund sei aber nicht der tödliche Messerangriff am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz in Charlottenburg gestern. Waffenverbotszonen seien ein Signal an die Gesellschaft, dass der Rechtsstaat entschieden etwa gegen Messerangriffe vorgeht, so Spranger. Kritik am Koalitionsvertrag kommt auch von Sozialverbänden und Krankenkassen. Sie warnen davor, dass die Beiträge für die Sozialversicherungen deutlich steigen könnten. Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas.
Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, vermisst im Koalitionsvertrag von Union und SPD konkrete Antworten auf die Frage, wie die Sozialsysteme künftig stabil gehalten werden sollen, angesichts weiter steigender Kosten. Auch der Chef der Krankenkasse DAK, Andreas Storm, kritisiert, dass die Parteien Kosten in Milliardenhöhe auf Beitragszahler abwälzen wollten. Er warnt in der Augsburger Allgemeinen vor einem, Zitat, Beitragstsunami.
CDU-Chef Merz warnt vor dramatischen Folgen der Zollentscheidungen von US-Präsident Trump. Trumps Politik erhöhe das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller kommt als erwartet, sagte der voraussichtlich künftige Bundeskanzler dem Handelsblatt. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert. Im Streit zwischen den USA und der EU spricht sich Merz für eine transatlantische Freihandelszone ohne Zölle aus. In der Fußball-Bundesliga hat Bremen in Stuttgart 2:1 gewonnen. Gerade spielt Eintracht Frankfurt gegen Heidenheim. Es steht aktuell 1:0. Die Berlin-Volleys haben das Finale der Volleyball-Bundesliga erreicht. Das Team hat am Nachmittag auch das dritte Halbfinalspiel gewonnen und damit die Serie mit 3:0 für sich entschieden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend von Südwesten her Wolken und örtlich ein paar Schauer, sonst ist es freundlich. Zurzeit haben wir in Berlin-Kreuzberg 23 und in Guben 24 Grad. In der Nacht wechselnd bewölkt, vereinzelt sind auch Schauer möglich. Die Temperaturen gehen auf 10 bis 7 Grad zurück. Morgen mehr Wolken und am Nachmittag vereinzelt Regen bei 19 bis 23 Grad. Die Zeit: es ist 18.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius einen schönen guten Tag. Bei dem russischen Luftangriff auf die ukrainische Stadt Sumy sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen, 100 sind verletzt. Zwei Raketen schlugen im belebten Stadtzentrum ein, berichtet Korrespondent Florian Kellermann.
Die Stadt im Nordosten der Ukraine liegt weniger als 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Nach offiziellen Angaben wurde sie von zwei ballistischen Raketen getroffen. Eine Reporterin von Radio Svoboda berichtete unmittelbar nach den Einschlägen vom Ort des Geschehens. In ihrem Video sind ringsherum brennende Autos und zerstörte historische Gebäude zu sehen. Viele Menschen seien hier unterwegs gewesen, Familien mit Kindern seien spazieren gegangen. In der Nähe gäbe es viele Cafés und Restaurants, so die Reporterin. Auch ein städtischer Linienbus, der auf der Straße unterwegs war, sei getroffen worden und völlig ausgebrannt. Dazu sagte der Leiter der Militärverwaltung von Sumy, Volodymyr Artyuch. Leider sind alle Passagiere des Busses gestorben. Wir sind gerade dabei, die Leichen zu bergen. Diese Menschen waren gerade auf dem Weg zurück vom Gottesdienst. Gerade als der Bus vorbeifuhr, ist der Gefechtskopf der Rakete über ihm explodiert. Ukrainische Medien lasen die Reaktion von Volodymyr Zelensky vor, die der ukrainische Präsident im Internet verbreitet hatte. Nur Verbrecher tun so etwas. Eine harte Reaktion der ganzen Welt ist nötig. Von Seiten der USA, von Seiten Europas, von allen, die ein Ende des Kriegs und dieses Töten Westens wollen. Russland dagegen will genau solchen Terror und zieht den Krieg in die Länge. Zum Zeitpunkt des Angriffs seien viele christliche Gläubige unterwegs gewesen, bemerkte der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha. Ein derartiger Angriff sei etwas absolut Böses, kommentierte er. Auch in der Ukraine feiern alle Christen heute Palmsonntag, weil das Osterfest in diesem Jahr auch für alle orthodoxen Kirchen auf den kommenden Sonntag fällt. Der ukrainische Publizist Vitali Portnikov kommentierte, Russland versuche es kaum noch zu kaschieren, dass es gezielt die ukrainische Zivilbevölkerung treffen wolle.
Terror завжди має логіку.
Der Terror hat immer eine Logik. Ein wichtiges Ziel ist es, die ukrainische Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Die Ukrainer sollen daran erinnert werden, dass nur eine Kapitulation vor Russland die Raketenangriffe auf ihre Städte beendet. Ein zweites Ziel, die ukrainische Gesellschaft zu destabilisieren. Der Konflikt soll schärfer werden zwischen denen, die den Widerstand gegen die russische Aggression für notwendig halten, und denen, die meinen, es sei doch nicht wichtig, welche Staatsflagge über ihrer Stadt weht, wenn nur endlich die Raketenangriffe aufhören. Der Beschuss von Sumy war der zweite verheerende Angriff auf die ukrainische Zivilbevölkerung innerhalb von 10 Tagen. Vor etwas über einer Woche schlug eine russische Rakete in Kryvyi Rih im Südosten der Ukraine in einem Wohnviertel ein. 19 Menschen starben, unter ihnen 9 Kinder. Das russische Verteidigungsministerium erklärte später, es habe ein Restaurant getroffen. Dort hätten sich ukrainische und westliche Militärs aufgehalten. Ein Video aus dem Restaurant zum Zeitpunkt des Einschlags widerlegt diese Behauptung.
Florian Kellermann. Die USA kritisierten den Angriff scharf. Der US-Sondergesandte für die Ukraine Keith Kellogg schrieb, dieser russische Angriff auf zivile Ziele habe jede Grenze des Anstands überschritten. Nach Berlin. Die Polizei konnte nach dem tödlichen Messerangriff in der U-Bahn noch kein Motiv ermitteln. Gestern hatte ein 43-jähriger Syrer an der Station Sophie-Charlotte-Platz einen 29-jährigen Deutschen mit einem Küchenmesser getötet. Das Warum sei ungeklärt, sagte Sebastian Büchner von der Staatsanwaltschaft heute.
Wir haben letztlich keinen Anhaltspunkt dafür, worum es sich bei diesem Streit gehandelt haben dürfte. Beide sind polizeibekannt und auch justizbekannt, also bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten, sowohl hinsichtlich Körperverletzungsdelikten als auch tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, wie eben auch wegen BTM-Delikten. Wir gehen im Augenblick eher davon aus, dass die beiden sich vorher nicht kannten, auch aus dieser unabhängig voneinander in die U-Bahn steigen Konstellation heraus. Was genau das sozusagen jetzt eskaliert ist, werden wir wohl auch so nicht weiter feststellen können.
Der Täter war zunächst geflüchtet, kam aber nicht weit. Bereits in der Schlossstraße nahe der U-Bahn-Station stellten ihn Polizisten. Sie wurden offenbar selber mit dem Messer bedroht. Ein Beamter schoss ihn an. Wenig später erlag der Syrer seinen Verletzungen.
Wie bei tödlichen Schussabgaben durch Polizeikräfte üblich, ist auch ein Ermittlungsverfahren gegen die Polizeibeamten eingeleitet worden. Da wird jetzt noch weiterhin ermittelt, die entsprechenden Aussagen eingeholt etc. Und vor allem natürlich auch überprüft werden, ob hier eine Notwehrsituation vorlag, die Schussabgabe durch die Polizeibeamten gerechtfertigt hat.
Sebastian Büchner von der Staatsanwaltschaft Berlin. Ostdeutsche ins Kabinett. Diese Forderung ist lauter geworden, seit der schwarz-rote Koalitionsvertrag steht. Tatsächlich stehen die Parteichefs vor 2 Herausforderungen, wenn sie Minister ernennen sollen. Angemessen Frauen zu berücksichtigen und eben Ostdeutsche. Zumindest steht im gemeinsamen Vertrag weiter einen Ostbeauftragten zu benennen. Der könnte allerdings weniger Einfluss haben, analysiert Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Union und SPD haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland statt wie bisher dem Kanzleramt in Zukunft dem Finanzressort zugerechnet wird. Für den neuen Bundestagsvizepräsidenten und früheren Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow, lässt diese Entscheidung Respekt vor den Ostdeutschen vermissen. Das sagte der linken Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Anders sieht das der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Sepp Müller. Die Wirtschaft wirtschaftliche Transformation in Ostdeutschland kann nur mit ausreichender finanzieller Unterstützung gelingen. Vor diesem Hintergrund erscheint die Ansiedlung im Bundesfinanzministerium folgerichtig, so Müller wörtlich. Im Gespräch sind auch künftige Bundesminister aus Ostdeutschland. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Hasselhoff von der CDU, sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, dass sich nicht nur die Frage stellt, wie viele Minister aus dem Osten tätig werden, sondern auch in welchen Bereichen.
Entscheidend ist für mich, dass es sich auch um strategische Ministerien handelt und dass man auch wirklich, sagen wir mal, auf Augenhöhe das Gefühl vermittelt, der Osten spielt bundespolitisch eine Rolle.
Der Bevölkerungsanteil müsse sich im Kabinett widerspiegeln, sonst werde es weiter Diskussionen um die Benachteiligung des Ostens geben, so Hasselhoff.
Bianca Schwarze aus dem ARD Hauptstadtstudio. Es ist noch kein Gegenwind, aber ein erster Windhauch, der der Bundes-SPD entgegenkommt. Die bayerischen Jusos haben den schwarz-roten Koalitionsvertrag einstimmig abgelehnt. Aus Augsburg berichtet Arne Wilsdorf.
Die bayerischen Jusos rufen dazu auf, beim SPD-Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag mit Nein zu stimmen. Die 75 Delegierten fällten ihren Beschluss einstimmig. Darin heißt es, in der Gesamtbewertung sei der vorgelegte Koalitionsvertrag nicht geeignet, um die zentralen politischen Fragen und die enorme Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft anzugehen. Vor allem die geplanten Verschärfungen bei Migration und Asyl, die Abkehr vom Bürgergeld, die Aufweichung des 8-Stunden-Tages und fehlende Reichensteuern sorgten für scharfe Kritik unter den Mitgliedern. Der Vorsitzende der Jusos Bayern, Benedikt Lang, fordert Nachverhandlungen, falls die Mehrheit der SPD-Mitglieder den Koalitionsvertrag ablehnt.
Wir als Jusos Bayern sagen, der Koalitionsvertrag ist als Ganzes nicht die Antwort, die unser Land jetzt braucht, um dem Rechtsruck und dem rechtsextremistischen Vormarsch in unserem Land was entgegenzusetzen. Er wird ihn in Teilen verstärken, weil zentrale Fragen der Gerechtigkeit nicht gelöst sind. Der Koalitionsvertrag heißt aus Verantwortung für Deutschland. Wir sagen, aus Verantwortung für echte Gerechtigkeit kommen wir zum Ergebnis, diesen Koalitionsvertrag abzulehnen.
Zuvor hatte der Vorsitzende der bayerischen SPD-Bundestagsabgeordneten Carsten Träger vergeblich um Zustimmung für den Koalitionsvertrag geworben.
Bei allen kritischen Blicken auf den Koalitionsvertrag oder auf den Entwurf. Ja, in der Migrationspolitik hat die Union auf Verschärfungen bestanden. Und ja, wir konnten nicht durchsetzen, dass hohe Einkommen und Vermögen stärker zur Finanzierung der Staatsfinanzen herangezogen werden. Aber trotzdem, unterm Strich muss man sagen, er ist deutlich besser als die 16%, die wir bei der Bundestagswahl erreicht haben.
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Träger. Auch in anderen Juso-Landesverbänden, darunter in Berlin, zeichnet sich eine Ablehnung des Koalitionsvertrages ab. CDU-Chef Friedrich Merz schürte in der Bild-Zeitung den Unmut von Sozialdemokraten noch, indem er zentrale SPD-Punkte anzweifelte. Der höhere Mindestlohn von 15 Euro im kommenden Jahr sowie die niedrigere Einkommenssteuer für kleine und mittlere Einkommen seien nicht gewiss, sagte Merz und widersprach damit dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil. Einen Sonntag unter Palmen genießen einige Urlauber heute. Palmsonntag begehen Christen überall, den Beginn der Karwoche. In Jerusalem waren einst zum Einzug Jesu Christi Palmenzweige gestreut worden, um ihm als König zu huldigen. Im Vatikan konnten Katholiken das Oberhaupt ihrer Kirche begrüßen, berichtet Lisa Weiß.
Mit der Palmsonntagsmesse hat die Karwoche in Rom begonnen und auch Papst Franziskus war auf dem Petersplatz dabei, wenn auch nur kurz am Ende der Messe. Er wünschte den Gläubigen einen gesegneten Palmsonntag und eine gesegnete heilige Woche. Die Messe auf dem Petersplatz hat der argentinische Kurienkardinal Leonardo Sandri geleitet, denn Papst Franziskus ist immer noch angeschlagen. Der 88-Jährige war über einen Monat wegen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus, braucht immer noch zeitweise zusätzlichen Sauerstoff durch eine Nasenkanüle. Ob und inwieweit Franziskus am Programm der Karwoche und an den Osterfeierlichkeiten teilnehmen wird, ist noch unklar. Nach Angaben des Vatikans hängt das auch vom Wetter ab. Grundsätzlich scheint es Papst Franziskus aber besser zu gehen. In der vergangenen Woche ist er mehrmals unerwartet öffentlich aufgetreten. Er hat im Papstgewand in seiner Lieblingskirche Santa Maria Maggiore gebetet, hat sich mit einer Art Poncho im Petersdom gezeigt und war auch kurz bei einer Messe auf dem Petersplatz dabei. Außerdem hat er das britische Königspaar Charles und Camilla privat empfangen. Ein offizieller Besuch war zuvor wegen des Gesundheitszustands des Papstes abgesagt worden.
Aus Rom informierte Lisa Weiß. Mit dem sportlichen Palmsonntag macht Thomas Kroh weiter.
RBB 24 Inforadio Sport mit der Fußball-Bundesliga.
Hallo Fußballfans, hallo Sportsfreunde. Eintracht Frankfurt führt kurz vor der Pause gegen Heidenheim mit 2:0.
Ins lange Eck, das 2:0 für Eintracht Frankfurt, die hier das bessere Team sind. 1:0 ja schon nach 10 Minuten durch Baheuer. Die SGE kommt über die rechte Seite mit Shaibi abgelegt auf Christensen, der ist jetzt in der halblinken Spur. Dann Ekitike, 18 Meter Torentfernung, wird da gehalten, bekommt eine Hand ins Gesicht, geht zu Boden, bekommt aber keinen Freistoß. Schiedsrichter Timo Gerach, der schon ein paar bemerkenswerte Entscheidungen hatte, sagt kein Foul. Deswegen Kontermöglichkeit für die Heidenheimer über die halbrechte Position. Aber da kommt dann Pieringer zu Fall. 2 Meter vor dem 16er der Frankfurter und auch der will einen Freistoß. Sagt, ey, der Theater hat mich doch gehalten von hinten. Auch da sagt Gerach, nee, war zu wenig für mich. Und so läuft das Spiel weiter. Die ersten 45 Minuten sind um. 60 Minuten Nachschlag gibt's. 2:0 die Führung für die Eintracht. War eine sehr muntere und wilde Anfangsphase mit einem Übergewicht der Eintracht und dann auch dem Tor. Dann lange Leerlauf im Spiel mit aber trotzdem weiter spielbestimmenden Hessen. Und dann eben vor kurzem das 2:0 durch Robin Koch. Und Heidenheim hat in dieser Saison nach Rückstand gerade mal 2 mickrige Punkte geholt. Ich habe momentan kein Szenario vor Augen, das Hoffnung machen könnte im Keller für die Heidenheimer. Koch jetzt auf der Mittellinie mit einem langen Schlag, sucht auf der rechten Seite Christensen. Aber der Pass ist ihm ein bisschen über den Spann gerutscht, geht in den 16er rein und in die Arme von Kevin Müller, der bei beiden Toren absolut keine Abwehrmöglichkeit hatte. Die Heidenheimer über rechts mit Traoré, mit der eigenen Hälfte, spielt die Linie hoch. Dann ist es Dorsch, der weiterleitet in Richtung Spitze, aber da ist dann keiner. Busch kommt nicht dran. Heulund klärt, beziehungsweise ist da, spielt zum eigenen Keeper, zu Kauer Santos, der einmal minimal eingreifen musste nach 7 Minuten. Das war die einzige wirkliche Tormöglichkeit, wenn auch nur eine kleine, für die Heidenheimer. Und jetzt ist Pause und Frankfurt verdient durch die Tore von Baheuer und Koch vorne mit 2:0.
Tim Brockmeier, unser Reporter im Frankfurter Waldstadion. Und jetzt kann ich Ihnen auch noch einmal guten Tag sagen und schön, dass Sie dabei sind, denn vorher war es ja knapp. Wir mussten gleich ins Stadion nach Frankfurt am Main. Was haben wir noch in der nächsten Dreiviertelstunde? Stuttgart gegen Bremen, ein Sieg für die Gäste von der Weser und eine umstrittene gelb-rote Karte für die Stuttgarter. Das arbeiten wir alles auf und wir haben den derzeit besten Handballer der Welt im Interview, Matthias Gitzel von den Füchsen Berlin. Der VfB Stuttgart und Werder Bremen wollen beide ins internationale Geschäft. Es sollte für die Stuttgarter wieder möglichst die Champions League sein, aber das war nach der sportlichen Talfahrt der vergangenen Wochen dann eher schon mehr Wunsch als Realität. Und nun sieht es so aus, als würden die Stuttgarter am Ende dieser Saison gänzlich ohne internationalen Platz im Startplatz dastehen, denn sie verloren heute gegen Werder 1:2 an Katrin Rose.
Die Bremer tanzten und feierten ihren Doppeltorschützen Oliver Berg. Die Stuttgarter dagegen stemmten ihre Hände in die Hüften und schauten mit leerem Blick auf den Rasen. Berg hatte in der 90. Minute das 2:1 für die Bremer gemacht und Werder spät belohnt. Doch auch die Stuttgarter waren stark, gingen in der 19. Minute durch Leonidas Dergiou in Führung. In der 32. Minute war es dann Berg mit dem Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel die Partie intensiver. Und nach gut einer Stunde dann mit einem Aufreger. Nick Woltemade, der gebürtige Bremer in den Reihen des VfB Stuttgart, musste vom Platz. Gelb-Rot allerdings eine harte Entscheidung. Der VfB stand in Unterzahl deutlich tiefer. Werder mühte sich, fand aber erst in der Schlussphase den Weg durch die Stuttgarter Defensive und feierte so den späten 2:1-Sieg. Werder darf weiter von Europa träumen. Für den VfB ist es mit Blick auf das internationale Geschäft ein Rückschlag.
Soweit an Katrin Rose und Andreas Kölster hatte dann nach der Partie Gelegenheit, mit Bremens Marco Friedl zu sprechen.
Warum habt ihr heute verdient gewonnen?
Ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht bei einer Spitzenmannschaft, vor allem in der Bundesliga. Ich glaube, dass wir sehr, sehr gut ins Spiel gekommen sind, viele Chancen auch speziell erste Halbzeit schon gehabt haben, Umschaltmöglichkeiten gehabt haben. Dann einfach zweite Halbzeit, klar, viel verteidigen haben müssen, aber immer wieder Nadelstiche nach vorne gesetzt haben. Und auch wenn es dann so spät fällt, vielleicht ein bisschen glücklich, aber auf jeden Fall nicht unverdient, dieser Auswärtssieg. Und deshalb ein Riesenkompliment an die Mannschaft.
Wie sehr hat diese gelb-rote Karte das Spiel verändert?
Auf dem Papier, klar. Auf dem Feld glaube ich nicht so, weil wir uns schwer getan haben. Mit meiner Chance, die ich übrigens machen muss, und die Chance zum Schluss von Berkey. Aber ansonsten hat man nicht viel. Und die Stuttgarter haben es sehr gut gemacht. Wir haben vielleicht ein bisschen zu langsam gespielt. Deshalb eher nicht. Klar, Fakt ist, wir als Innenverteidiger haben dann ein bisschen mehr Ruhe gehabt. Du kannst mehr zuordnen. Die Jungs laufen nicht mehr so an. Das hat uns schon ein bisschen in die Karten gespielt. Aber klar, freut es mich dann, dass wir auch kurz vor knapp dann noch irgendwie den Siegtreffer erzielen konnten.
Sie haben die Szene bestimmt gesehen. War es eine gelbe Karte?
Die erste gelbe Karte habe ich nicht gesehen. Die zweite, ja, ich sag ganz ehrlich, muss man nicht geben. Klar, wenn du es gibst, glaube ich, ist es keine klare Fehlentscheidung. Aber es kann genauso auch keine gelbe Karte sein. Ich erinnere mich mit vielen Aktionen, ich mit Nick im Zweikampf, wo ich dann keine bekomme. Deshalb müssen wir schon sagen, ja, ist die Entscheidung vom Schiedsrichter. Ich würde aber trotzdem nicht immer dem Schiedsrichter da irgendwann einen Vorwurf machen. Ich glaube, man kann es geben, aber es ist trotzdem hart. Ich verstehe die Stuttgarter.
Sagt Marco Friedl von Werder Bremen. Es ist eines der Monumente des Radsport, der Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix. Und dieses Rennen hat heute wieder in Nordfrankreich hunderttausende Menschen an die Strecke gezogen. Nicht zuletzt deshalb, weil mit Tadej Pogacar auch der Tour de France-Sieger des vergangenen Jahres am Start war. Dazu der Titelverteidiger Mathieu van der Poel aus den Niederlanden. Holger Gerska.
Ein kleiner Augenblick der Unaufmerksamkeit entschied das dramatische Duell der beiden Superstars. 38 Kilometer vor dem Ziel rutschte Tadej Pogacar, der Tour de France-Sieger und Weltmeister, aus einer Rechtskurve vom Kopfsteinpflaster, musste das Rad wechseln und sah seinen Rivalen Mathieu van der Poel erst wieder, als der Niederländer schon den Sieg feierte. Und kurz danach kam schon der beste Deutsche ins Ziel. Jonas Rutsch erlebte ein ganz besonderes Paris-Roubaix. Der Hesse gehörte zur allerersten Ausreißergruppe des Tages und belegte dennoch einen starken sechsten Platz.
Ich habe die sogar gebildet, also initiiert die Gruppe. Und ab dem Moment war einfach all in. Zum Schluss hat es heute mal geklappt und ja, ich bin extrem happy gerade.
Jonas Rutsch fuhr Seite an Seite mit den großen Stars sogar durch den berühmten Wald von Arenberg über ganz übles Kopfsteinpflaster. Dort erwischte es Nils Polit. Der Kölner, der schon Platz 2 und 4 in Roubaix feiern konnte, hatte zur Unzeit einen Hinterraddefekt und fiel letztlich auch als Helfer für seinen Kapitän Tadej Pogacar aus. Auch deshalb war der Slowene chancenlos gegen den Sieger. Mathieu van der Poel feierte seinen Hattrick, den dritten Roubaix-Sieg in Folge auf der Zielgerade mit 3 erhobenen Fingern. Er ist der beste Klassikerjäger dieser Epoche.
Holger Gerska über Paris-Roubaix 2025. Die Formel 1 in Bahrain, 46 von 57 Runden sind absolviert. Es gab eine Safety-Car-Phase, inzwischen dröhnen die Motoren wieder in voller Lautstärke und es führt weiterhin Oscar Piastri im McLaren vor George Russell, dem britischen Mercedes-Piloten, Dritter Charles Leclerc im Ferrari und der WM-Spitzenreiter Lando Norris, der schon in der Qualifikation nicht so fuhr, wie er sich das selbst vorgestellt hatte, der liegt auf dem 4. Platz. Es sieht so aus, als würde er möglicherweise sogar die Führung in der WM-Wertung verlieren. Und Max Verstappen, der Titelverteidiger, der ist weiterhin nur 7. Den deutschen Handballpokal, den hat heute zum 13. Mal der THW Kiel gewonnen. Dank eines 28:23 gegen Melsungen vor 18.000 Zuschauern in Köln. Der beste Handballer der Welt, der spielt auch in der Bundesliga, aber weder in Kiel noch in Melsungen, sondern bei den Füchsen Berlin und heißt Matthias Gitzel. Mit Dänemark hat er 3-mal die Weltmeisterschaft gewonnen und vergangenes Jahr in Paris bei den Olympischen Spielen triumphiert. Gerade erst wurde Gitzel zum 2. Mal in Folge als Welthandballer ausgezeichnet. Das hatte es zuvor noch nie gegeben. Meine Kollegin Tabea Kunze hatte vor einigen Tagen Gelegenheit, mit Matthias Gitzel nach dem Training zu sprechen. Und sie hat auch mit dem freundlichen Dänen darüber gefachsimpelt, was ihm denn so durch den Kopf gegangen sei, als er von dieser 2. Ehrung gehört habe.
Nicht so viel, glaube ich. Erst war ich natürlich wirklich stolz. Zu werden die beste Hammerspieler 2-mal in Folge ist unfassbar, auch für mich zu verstehen. So deswegen bin ich natürlich stolz. Und diesmal war ich vielleicht ein bisschen extra stolz. Letztes Jahr war ich ein bisschen überrascht. Und diesen Jahr war ich mehr stolz, dass ich könnte das erreichen, zweimal in Folge. Weil ich wissen, wie viel ich arbeite jeden Tag. Ich wissen, wie viel meine Familie arbeiten auch. Und deswegen bin ich wirklich stolz, dass ich habe das geschafft. Es war ja ein Film.
Teilweise kommen ja auch Menschen aus Brasilien nach Berlin, um sie hier spielen zu sehen. Was bedeutet Ihnen das? Ist das auch Druck?
Ja, natürlich ist das Druck, aber ich finde nicht diesen Druck ist so schwer. Also da kommen Leute von Brasilien oder hier von Berlin zu gucken auf mich. Das für viele sieht das aus als Druck, aber für mich ist die Tor die gleiche. Es ist nicht kleiner, es ist nicht größer und das Spielfeld ist das gleiche. Und immer wenn ich gehe auf das Spielfeld, dann bin ich ein anderer Mensch. Und die Adrenalin kommt und was ich liebt, kommt, diesen Gefühl. So, ich bin wirklich dankbar erst, dass so viele Menschen stützen mich, weil das ist nicht einfach. So werden der Beste, weil es sind viel Druck, viel zu tun. Jetzt sitzen wir hier mit den Medien und so weiter. Das sind viel zu tun, viel Druck auf einen Mensch, auf einen jungen Mensch, aber diesen unterstützen, ich kriege immer, ist unfassbar und ich bin deswegen sehr dankbar. Es ist auch nicht nur in der Maximilianhalle, ich kriege das auch in Erlangen, ich kriege das in die ganze Deutschland und das bedeutet viel für einen Däne, dass die deutsche Volk, die deutsche Kultur stützen so ein dumme Däne von wie ich.
Okay, trotzdem werden Sie ja auch, weil Sie diesen großen Namen haben, auch besonders verteidigt auf dem Spielfeld. Sie werden manchmal gedoppelt von den Gegnern und trotzdem gehen Sie ja voll drauf und halten sich nicht zurück. Wie viel Schmerzen müssen Sie auch aushalten?
Das fühlt sich nicht wie Schmerzen, wenn ich stehe auf dem Spielfeld, weil ich glaube, die Adrenalin nimmt die schlechteste Schmerzen, aber klar, nach dem Spiel ist es eine große Aufgabe, zu halten deinen Körper bereit. Deswegen, das machst du viel Arbeit, wenn die Zuschauer nicht gucken, hier in den Hintergrund, in die Alltag, hier in Füchsetown, machen wir viel Arbeit, zu halten die Körper bereit, frisch. Ich bin auch nur 26 Jahre, so klar, mein Körper kann das halten. Vielleicht später kommen da ein paar extra Probleme, aber für mich handelt es nur um so genießen und so lieben, so genießen, was ich mag, jeden Tag. Und ich liebe wirklich so stehen auf jeden Tag und wissen, dass ich muss Handball spielen. Ja klar, ich merke ein paar Mal, wenn ich stehe auf, aber ins Spiel nimmt die Adrenalin die Schlimmste.
Sie haben gerade schon die Handballkultur in Deutschland hervorgehoben. Sie haben Ihren Vertrag in Berlin auch bis 2029 verlängert. Ich könnte mir vorstellen, Sie könnten wahrscheinlich überall spielen, bei jedem Spitzenverein. Warum Berlin?
Ich fühle mich wirklich wohl. Es sind viele Gründe zu verlängern meinen Vertrag hier in Berlin. Ich finde, wir sind auf einem richtig guten Weg. Guck mal auf diesen Saison. Wir haben alle Möglichkeiten offen. Es steht eine gute Möglichkeit zu einziehen in Final Four, in Champions League. Also unfassbar zu denken, so werden ein Teil auf diesen Entwicklung. Deswegen spiele ich, da habe ich in meinem ganzen Leben gesagt, ich spiele, weil ich wollen verbessern mein Spiel jeden Tag und diese Entwicklung ist super geil, so werden ein Teil auf. So ja klar, ich hatte viele Möglichkeiten auch in die Ausland. Ausland, Deutschland ist auch ein Ausland für mich, aber ich fühle mich ein bisschen mehr zu Hause hier in Deutschland. Aber für mich war das Wichtigste, so hier in Deutschland zu bleiben. Ich fühle mich wirklich wohl und wie gesagt, ich fühle mich wirklich dankbar mit diesen Unterstützern in ganz Deutschland und natürlich hier in Berlin auch.
Trotzdem, die Füchse waren noch nie deutscher Meister. Das ist das große Ziel in dieser Saison. Sie sind Tabellenführer, aber letzte Woche nur unentschieden in Erlangen. Was glauben Sie, wie wahrscheinlich ist das, dass Sie dieses Jahr deutscher Meister werden?
Ah klar, wenn du Liga Nummer 1, dann hast du die größte Möglichkeit, zu werden deutscher Meister. Ich glaube nicht, diesen Endphase, Endspurt ist fertig jetzt. Nicht für uns, nicht für Magdeburg und so weiter. Ich glaube, es sind viele Punkte zu spielen und du kannst natürlich das verloren, du kannst auch das gewinnen. Aber diesen Jahr ist verrückt. Ich glaube nicht, dass hat in die Bundesliga geschickt so eng werden. Dass sie haben 5 Mannschaften mit Möglichkeit, werden deutsche Meister. Hier 9 Spiele vor die Entscheidung. So. Wir sind natürlich stolz, wir sind da. Ich finde, wir haben gute Möglichkeiten und der Wichtigste ist, dass wir können das selber entscheiden. Das ist die wichtigste Hauptsache, dass wir können selber entscheiden, ob wir wollen zu Kiel und gewinnen oder wir wollen gegen Hannover gewinnen hier zu Hause, weil wir haben eine gut genug Mannschaft und das ist für mich die Wichtigste. Und vielleicht bleiben wir nicht deutscher Meister diesen Jahr, aber dann kommen wir zurück nächstes Jahr und probieren nochmal.
sagt Welthandballer Matthias Gitzel in diesem Interview, das meine Kollegin Tabea Kunze geführt hat. Es ist 18.29 Uhr, Sie hören das RBB 24 Inforadio. Patrick Buchmüller hat die Nachrichten und anschließend geht's in der Bundesliga weiter, wo die Eintracht aus Frankfurt am Main 2:0 zur Pause gegen Heidenheim führt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Die A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen dem Rastplatz Hagen und Kleinmarzehns Behinderungen nach einem Unfall. Die A115 Dreieck-Nutetal Richtung Dreieck-Funkturm zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanische Allee stockender Verkehr wegen Bauarbeiten plus 10 Minuten. Die B158 Richtung Berlin zwischen der A10 und Ahrensfelde Stau auch hier plus 10 Minuten. Der Stadtverkehr Berlin die A100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck-Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauerdamm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über den Messedamm umfahren. Und bei der S-Bahn werden wegen Bauarbeiten Busse eingesetzt auf den Linien S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis zum 21. April. Auf der S3 zusätzlich zwischen Erkner und Rahnsdorf bis 4. Mai. Auf der S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord bis 25. April. Und auf den Linien S41, 42 und 46 zwischen Halensee und Westend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Patrick Buchmüller. Die USA haben den russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Sumy mit mindestens 32 Toten und 100 Verletzten scharf kritisiert. Der US-Sondergesandte für die Ukraine, Kellogg, schrieb auf Twitter, der Beschuss von zivilen Zielen überschreite die Grenzen des Anstands. Der Angriff erfolgte 2 Tage nach einem Treffen des US-Sondergesandten Witkoff mit dem russischen Präsidenten Putin. 2 russische Raketen waren am Morgen mitten im belebten Stadtzentrum von Sumy eingeschlagen. Berlins Innensenatorin Spranger prüft, mehr Messerverbotszonen in der Stadt einzurichten. Sie sagte dem RBB, dass sie sich ein solches Verbot im öffentlichen Nahverkehr vorstellen könne. Gestern hatte ein Mann in der Berliner U-Bahn einen anderen erstochen. Dorothea Echte, RBB 24.
Waffen- und Messerverbotszonen seien nicht nur ein rechtliches Instrument, sondern auch ein Signal an die Stadtgesellschaft. Der Rechtsstaat müsse entschieden gegen Messerangriffe vorgehen. Messer- und Waffenverbotszonen machten verdachtsunabhängige Kontrollen durch die Polizei möglich, so Spranger. Seit Mitte Februar gibt es bereits 3 Messerverbotszonen in Berlin, am Leopoldplatz, am Görlitzer Park und am Cottbusser Tor.
Bei den Jusos formiert sich Widerstand gegen den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Die Berliner Juso-Vorsitzende Lenke sieht grundlegende Ideale der Sozialdemokraten verletzt. Der Bayerische Landesverband rief dazu auf, bei der anstehenden Mitgliederbefragung mit Nein zu stimmen. Vom Juso-Parteitag in Augsburg, Arne Wilsdorf.
Die 75 Delegierten fällten ihren Beschluss einstimmig. Darin heißt es, in der Gesamtbewertung sei der vorgelegte Koalitionsvertrag nicht geeignet, um die zentralen politischen Fragen und die enorme Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft anzugehen. Vor allem die geplanten Verschärfungen bei Migration und Asyl, die Abkehr vom Bürgergeld und fehlende Reichensteuern sorgten für scharfe Kritik.
In Eichwalde bei Berlin ist ein mutmaßlicher Taschendieb während eines Polizeieinsatzes gestorben. Ein anderer Mann hatte ihn verfolgt und am Boden gehalten, bis die Polizei eintraf. Als die Beamten versuchten, eine Handfessel anzulegen, stellten sie nach eigenen Angaben fest, dass der Mann blau angelaufen war. Die Gründe dafür sind unbekannt. Der Verdächtige soll vorher einer 83-Jährigen die Handtasche und den Rucksack gestohlen haben und mit einem E-Scooter geflohen sein. In der Fußball-Bundesliga hat Bremen in Stuttgart 2:1 gewonnen. Gerade spielt Eintracht Frankfurt gegen Heidenheim. Es steht aktuell 2:0. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend: von Südwesten her Wolken und örtlich Schauer, sonst freundlich. Zurzeit in Berlin-Steglitz 20 und in Buko 22 Grad. In der Nacht wechselnd bewölkt, vereinzelt auch Schauer, 10 bis 7 Grad. Morgen mehr Wolken und am Nachmittag vereinzelt Regen, 19 bis 23 Grad. Die Zeit 18.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport mit der Fußball-Bundesliga.
Und Thomas Kroh am Mikrofon bis 19 Uhr. Jetzt der Sport hier bei uns. Schön, dass Sie weiter dabei sind in der Formel 1. Da führt beim Grand Prix von Bahrain weiter unangefochten Oscar Piastri im McLaren vor dem Mercedes mit George Russell und dem zweiten McLaren-Mann, nämlich Lando Norris. Titelverteidiger Max Verstappen schafft's nicht weg vom siebten Platz, bleibt dort mit großem Rückstand auf den Spitzenreiter in diesem Rennen, hat 25 Sekunden Rückstand, Max Verstappen. Das wird ein bisschen Ärger geben bei Red Bull. So, und damit sind wir beim Basketball. Sie haben es vielleicht heute schon gehört, die Frauen von Alba Berlin haben im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft ein fünftes Spiel erzwungen, denn sie haben gegen Saarlouis, 55-52 gewonnen, auswärts. Das entscheidende Spiel, dann also kommenden Dienstag in Berlin. Als die deutschen Basketballerinnen im vergangenen Jahr in Paris zum ersten Mal überhaupt an Olympischen Spielen teilnahmen, wurde sie von Kapitänin Marie Gülich auf das Feld geführt. Davor hatte Gülich in der besten Liga der Welt gespielt, der nordamerikanischen WNBA, und in Spanien 7 Titel gewonnen. Jetzt, mit 30 Jahren, fordert sie sich noch einmal neu heraus. Für eine Saison spielt sie in Taiwan, einem Land, das zwar mit Basketball nicht viel am Hut hat, aber Marie Gülich trotzdem eine Menge zu bieten hat, wie Jonas Freudenhammer zu berichten weiß.
Ein Nachtmarkt in Taipei City. Basketballerin Marie Gülich schlendert vorbei an frischen Früchten, frittierten Tintenfischbällen und den berühmten stinkenden Tofu-Ständen. Und probiert sich neugierig durch.
Als meine Agentin mir das erste Mal Taiwan so vorgeschlagen hat, war mein Gedanke erstmal so, geil, das ist ja voll das Erlebnis, voll das Abenteuer.
Es ist aber auch eine Umstellung. Bei ihrer letzten Station vor Taiwan, Valencia, haben mehrere tausend Menschen ihre Titel bejubelt. In Taiwan sind an einigen Tagen keine 100 Zuschauer in der Halle.
Auch wenn Fans da sind und wenn die Energie da ist und die Atmosphäre und alle ja, einfach mit dem Spiel so mitgehen, natürlich macht das mehr Spaß, weil man das natürlich auch so im Körper einfach fühlt. Aber wenn es nicht so ist, dann muss man die Situation auch einfach so akzeptieren.
Die Liga besteht nur aus 4 Teams. Jedes Wochenende spielt jeder gegen jeden, das heißt jeden Freitag, Samstag und Sonntag ein Spiel. Auch wenn das Niveau des Basketballs in Taiwan nicht so hoch ist wie bei ihren bisherigen Stationen, ist die besondere Rolle als einzige Ausländerin in ihrem Team, die Starspielerin, eine Herausforderung.
Mir macht diese Challenge Spaß, diese Rolle in diesem Team zu haben. Und gleichzeitig tut es mir auch ganz gut, einfach frei zu spielen und dieses grüne Licht immer zu haben und einfach mich auszuprobieren und kreativ zu sein und mich vielleicht von anderen Sachen inspirieren zu lassen.
Bei aller Begeisterung, zwischendurch kommt auch mal Heimweh auf. Doch auch damit hat Gülich einen Umgang gefunden.
Ich habe mir einfach vorgenommen, so ein bisschen zu gucken, okay, was kann ich morgen unternehmen, was kann ich machen, um mich irgendwie abzulenken von diesem Gefühl. Und ich habe mich so ein bisschen dazu gezwungen, meine Teammates öfter zu fragen, so hey, wollen wir was machen, können wir irgendwas unternehmen.
Aus ihren Mitspielerinnen sind Freundinnen geworden und aus Taiwan mehr als nur eine weitere Station auf Gülichs Basketballreise um die Welt.
Bilder von Marie Gülich, der deutschen Basketballerin in Taiwan, finden Sie in der ARD Mediathek. Und nun zum Fußball.
Gab zwei Wechsel beim 1. FC Heidenheim. Gimba und Dorsch sind gegangen, zwei Offensivleute. Was sonst beim Stande von 0-2 immer noch, jetzt nach 49 Minuten. Paul Wanner und Sirlot Conte sind gekommen, umgestellt hat Frank Schmidt, der Trainer des FCH, auf eine Viererkette. Zwei Stürmer vorne jetzt drin mit Pieringer und Conte. Ja, und so ein bisschen offensiver ist es in diesen ersten Minuten gewesen, ohne dass jetzt eine riesige Torchance rausgesprungen ist für die Gäste. Die haben Einwurf, 5 Meter in der eigenen Hälfte, nach hinten geworfen von Traoré zum Mainka. Der ist mit dem Ball dann in Richtung 16er unterwegs, spielt den Ball zum Keeper, zu Müller, der links raus zu Schöpner. Aber Frankfurt steht hoch, drückt da ordentlich gegen den Ballführenden, wie schon in der ersten Halbzeit. Und Heidenheim hat Probleme, dann aufzubauen. Jetzt der lange Schlag auf den schnellen Conte, rechts draußen auf dem Flügel, der ist schon auf der Grundlinie, auf Höhe der Eckfahne, bringt den Ball dann in die Mitte, in Richtung 16er, aber hoch und weit, da ist kein Frankfurter, da ist kein Heidenheimer, nur ein Frankfurter, nämlich Christensen, der köpft den Ball erstmal raus, trotzdem weiter Ballbesitz für die Heidenheimer, mit Busch, Flanke auf den Elfmeterpunkt, da steigt dann Pieringer hoch zum Kopfball, aber der stand im Abseits, Fahne des Assistenten geht hoch, Freistoß für die Eintracht aus Frankfurt, aus dem eigenen 16er raus. Die führt hier mit 2-0, hat alles im Griff, liefert eine sehr, sehr ordentliche Vorstellung ab und schickt sich an, ganz wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze in der Bundesliga zu kassieren. Frankfurt 2, Heidenheim 0.
Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund, Sehnsuchtsort für Romantiker und in diesem Frühjahr noch mehr als sonst. Netzer, die 70er Jahre, heißt der Titel einer Ausstellung, die in ein Jahrzehnt entführt, das für viele Fans noch immer die gute alte Zeit im Fußball verkörpert. Am Montag war Günter Netzer selbst vor Ort bei der Eröffnung. Da erlebten ihn alle Anwesenden, wie sie Günter Netzer wohl noch nie erlebt haben. Auch mein Kollege Burkhard Hupe war, ich sag's mal so, angefasst.
Da saß er nun und suchte nach Worten. Dieser Mann, der schon tausend und mehr Male vor Mikrofonen gestanden hatte, um kluge Sachen über den schönen und manchmal nicht so schönen Fußball in seiner kühlen, reservierten und immer präzisen Art zu referieren.
Ich bin erschlagen. Es war schön, dass während einiger Phasen wurde es wieder dunkel. So hat man das nicht gesehen, was ich empfunden habe.
Günter Netzer, mittlerweile 80 Jahre alt, hatte einen einzigartigen Bilder- und Zitatesturm durchlebt. Es waren nur 25 Minuten, doch der Sog und die Wirkmächtigkeit dieser einzigartigen Zeitreise im Deutschen Fußballmuseum hatte ihn mächtig aufgewühlt.
Und diese Ausstellung präsentiert Dinge von mir, die mich tief berührt haben.
Ein schluchzender Netzer, umgeben von vielen Mitspielern und Gegenspielern aus den 70ern, die alle dabei sein wollten bei der Eröffnung einer atemberaubenden Ausstellung. Zum Beispiel Paul Breitner und dessen Frau Hilde, die Netzer in einer komplizierten Zeit bei Real Madrid etwas gaben, was nicht zu bezahlen war.
Die Zeit, wo ich dann zu Real Madrid gegangen bin, war im ersten Jahr eine absolute Katastrophe. Ich habe so schlecht gespielt wie niemals in Mönchengladbach. Und die wollten mich sogar schon verkaufen, bis dann Paul Breitner kam. Und ich kann euch beiden, Paul und Hilde, kann ich nicht genug danken, dass er mich in eure Familie aufgenommen hat.
Das sind große Gefühle und meine Frau und ich, wir können sagen, dass diese 3 Jahre, aber vor allen Dingen die 2 mit Günther, die schönsten in unserem Leben waren.
Auch Paul Breitner war sichtlich angefasst. Es war rührend und bewegend. Die gemeinsame Erinnerung an die Jahre in der spanischen Hauptstadt, in denen Netzer recht unbeholfen den Nikolaus für Breitners Kinder spielte oder mit dem Hund der Familie zum Gassigehen in den Park geschickt wurde.
Und da war eine Schafsherde. Ich werde das mein Leben nie vergessen. Plötzlich ist dieser Hund durchgedreht und hat aus der einen Schafsherde hat er 4 gemacht. Ich wäre fast verhaftet worden.
Bis zum Oktober ist die Ausstellung im Fußballmuseum gegenüber des Hauptbahnhofs noch zu sehen. Die einzigartige Werkschau eines Fußballers, der mehr verkörperte, als ihm in den 70ern bewusst war.
Dass so viel Großartiges bebildert, gesagt wurde, das ist eine Ehre für mich, was ich hier erlebe. Eine Auszeichnung, das merkt man, die ganz tief geht.
Später dann, als sich Netzer wieder gefasst hatte, sagte er noch einen Satz, der eigentlich alles in Frage stellte, was um ihn herum zu sehen war. Die Tore, die Triumphe, die Schlagzeilen und die Weggefährten. Einen Satz, der ziemlich typisch für Günter Netzer war und ist.
Jetzt, wo ich nicht mehr spiele, glaube ich, dass es besser gemacht werde, als ich wirklich war.
Aber wir hier in der Sportredaktion des RBB 24 Inforadios glauben das nicht. Apropos Real Madrid, der Titelverteidiger in Spanien hat gewonnen heute in La Liga 1:0 bei Deportivo Alaves, Spitzenreiter Barcelona gestern aber auch bei Leganés ebenfalls 1:0 und so führt Barça weiter mit 4 Punkten Vorsprung vor Real Madrid. Der dritte Atletico Madrid spielt erst morgen bei Real Valladolid. Zur Leichtathletik. Dort hat Kai Kaczmierek Schluss gemacht. Mehr als 15 Jahre war er einer der besten deutschen Zehnkämpfer. Bei der Weltmeisterschaft in London 2017 gewann er Bronze. Doch der größte Höhepunkt seiner Karriere waren wohl die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro, obwohl er dort nicht auf dem Treppchen stand. Holger Kühner.
Es ist der 18. August 2016, kurz vor 10, ein Sommerabend in Rio de Janeiro. Im Olympiastadion stehen die 10 Kämpfer an der Startlinie zum 1500-Meter-Lauf, die letzte Disziplin. Mittendrin Kai Kaczmierek aus Neuwied. Nach 9 Disziplinen liegt er auf Rang 4, nur 6 Sekunden Rückstand auf den Bronzeplatz. Doch Kaczmierek fällt zurück, es bleiben nur noch wenige Meter.
Jetzt gilt eigentlich nur eins, rennen.
bis der Arzt kommt.
Wirklich ein echtes Vorbild in Sachen Knautschen, Kämpfen, Kratzen, Beißen. Jetzt gibt er nochmal Stoff. Jetzt kommt der Olympiasieger, das ist Ashton Eaton im Ziel und Damien Warner ist da. Jetzt kommt Kai Kaczmirek.
Was für ein super Zehnkampf.
Kaczmirek wird Vierter. Auch fast 9 Jahre danach denkt Kaczmirek an diesen Abend in Rio.
Wenn man wirklich sein ganzes Leben sich darauf vorbereitet hat, auf diese Olympischen Spiele, hat alles darauf ausgelegt und dann so nah dran zu sein und dann um ein paar Punkte diese Medaille zu verpassen, das war natürlich sehr, sehr schmerzhaft.
Aufgeben kennt Kaczmirek nicht, er trainiert weiter. Ein Jahr später bei den Weltmeisterschaften in London gewinnt er die Bronzemedaille, sein größter Erfolg. Nun ist Schluss. Mit 34 Jahren.
Zehnkampf ist natürlich sozusagen die Königsdisziplin. Da muss man natürlich auch sehr viel für trainieren. Da ist der Verschleiß schon besonders hoch. Aber nichtsdestotrotz, es hat einen Riesenspaß gemacht und ich bin einfach happy, dass ich diesen Weg gegangen bin.
Kaczmirek wird erstmal weiter trainieren, den Körper wieder auf Normalniveau runterbringen. Bei der LG Rhein-Wied, seinem Verein, wird er sich als Trainer engagieren. Denn ein neuer Zehnkämpfer ist schon unterwegs. Kai Kaczmirek wird Papa.
Vorfreude ist natürlich riesig. Also erste Kind, wird ein kleiner Junge. Die nächste Generation an Zehnkämpfern ist unterwegs. Bin da schon sehr, sehr stolz drauf. Und wir freuen uns, dass es Ende Mai soweit ist. Also es ist auch ein langer Weg gewesen. Und ja.
Beruflich bleibt Kaczmirek der Polizei treu, will seine Erfahrungen aus dem Sport einbringen. Ein mögliches sportliches Ziel könnten die Olympischen Spiele sein. 2044 oder 2048. Dann am liebsten mit Vater und Sohn, Kaczmirek.
Die Eintracht beim Stande von 2:0 im Ballbesitz, tief in der Hälfte der Heidenheimer zentrale Position. Skiri geht rechts in den 16er rein, legt raus zu Christensen, flach in die Mitte. Ball geht durch den 16er durch, kein Abnehmer. Links drüben ist Theat, der stellt die Kugel nochmal rein. Kopfballversuch von Ekitike aus 6 Metern, aber der kommt nicht hoch genug, setzt nach, versucht sich die Kugel dann zu schnappen. Aber dann ist Heidenheim da und haut den Ball erstmal raus und das mit einem schönen Umschaltmöglichkeit da über Pieringer. Der steht Conte, der ist schnell. Rechte Halbspur geht in den Strafraum rein. Die Quermöglichkeit. Tor, nee, kein Tor für Heidenheim. Was eine Chance für die Gäste. Marvin Pieringer. Super freigespielt von Conte. Nach diesem Konter 6 Meter Torentfernung legt der Conte den Ball quer. Und dann Pieringer, der musste nur noch reinschieben. Aber hat offensichtlich Angst vor der eigenen Courage und trifft nicht zum Anschlusstreffer für Heidenheim. Dann wäre es hier vielleicht nochmal ein bisschen knackig geworden für die Gäste. Aber so kann nur Frank Schmidt, der Heidenheimer Trainer, sich abwenden, die Hände vors Gesicht schlagen und sagen, um Himmels Willen, Marvin, du hast da schon 7 Buden gemacht in dieser Saison. Warum machst du denn nicht Nummer 8? Bis dato war zwar nach der Umstellung in den Einwechslungen von Heidenheim zur Pause durchaus aktivere Gäste zu sehen, aber eine große Torchance bis eben jetzt auf diese nicht. Und wer weiß, was das für dieses Spiel bedeutet. Vielleicht muss sich Frankfurt nochmal strecken, noch aber führen die Hessen mit 2:0.
Pompöses Feuerwerk über der Formel 1 Rennstrecke in Bahrain in erster Linie für Oscar Piastri. Er hat das Rennen gewonnen im McLaren vor George Russell, dem Mercedes-Piloten, Dritter. Piastris Teamkollege bei McLaren, Lando Norris, der durch diesen dritten Platz auch die Führung in der Gesamtwertung behalten hat. Sechster Max Verstappen. Das sind jetzt die ersten 3 in der WM-Wertung. Piastri, Norris und dann der Titelverteidiger Max Verstappen. Nico Hülkenberg im Sauber belegte den 14. Platz. Weiter mit Fußball hier im RBB 24 Inforadio am langen Sportsonntag. Der VfB Stuttgart hat gegen Werder Bremen verloren. 1:2, auch weil Nick Woltemade, der Stürmer der Stuttgarter, die gelb-rote Karte sah, die umstritten war. Nichtsdestotrotz hat Andreas Köstler mit Stuttgarts Angreifer Ermedin Demirovic sprechen können.
Was hat im Endeffekt dazu geführt, dass ihr als Verlierer vom Platz läuft?
Ich glaube, viele Ups und Downs in dem ganzen Spiel. Wir hatten unsere Gelegenheiten, wir haben aber auch genauso einige Dinge zugelassen. Und dann, glaube ich, kommen wir ganz gut aus der Halbzeit raus, kriegen dann die gelb-rote Karte gegen uns und dann kippt das Spiel natürlich. Dann ist Bremen auch einfach eine gute Mannschaft, die das dann gut ausgespielt haben. Und ja, am Ende belohnen sie sich dann, was für uns natürlich bitter ist, weil es, glaube ich, da kippt zu dem Zeitpunkt, wo wir dann die rote Karte bekommen, Unterzahl. Und deswegen tut es natürlich heute umso mehr weh.
Die sechste Heimniederlage für euch. Was passt da nicht zu Hause, im Moment zumindest? Ist es in jedem Spiel ist es irgendwas anderes. Warum kommen nie so die 100% zusammen?
Ja, ich würde gar nicht sagen, dass es zu Hause nicht klappt. Ich glaube, wir haben vor ein paar Tagen hier ein richtig geiles Heimspiel gefeiert gegen Leipzig. Dann heute passt es nicht. Heute kriegen wir eine rote Karte, spielen in Unterzahl, haben davor unsere Gelegenheiten. Ich glaube, wenn die rote Karte nicht kommt, glaube ich, sind wir gut im Spiel drin. Und hatten auch bis dahin eigentlich alles im Griff oder viel im Griff. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es irgendwie zu Hause nicht klappt. Es ist immer was Besonderes, zu Hause zu spielen vor den eigenen Fans. Aber es fällt gerade so, dass wir zu Hause die Punkte nicht geholt haben. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt nicht irgendwie irgendwas ausmalen, dass es zu Hause oder auswärts ist. Keine Ahnung.
4 Meter Torentfernung, völlig frei vor dem gegnerischen Tor und dann die Kugel nicht reinkriegen, sondern an die Latte ballern. Das hat Fares Shaibi eben geschafft, beziehungsweise war er gar nicht, weil vor ihm ist gerade noch ein Heidenheimer, Tim Siersleben, dran. Das wäre also fast ein Eigentor gewesen, sehe ich gerade auf der Wiederholung hier auf meinem Monitor. Also, dann ist es eine extrem gute Rettungsaktion von Tim Siersleben, nachdem der Ball von links von Frankfurt in den Fünfer gespielt wurde und im Rücken nur noch Schalbi hätte einschieben müssen. Ansonsten wollte ich gerade sagen, so ein 2-0, das ist ein ziemlich gefährliches Ergebnis. Das weiß jeder, der mal gekickt hat, egal ob Bundesliga oder Kreisliga. Du fühlst dich sicher, wirst ein bisschen nachlässiger und dann macht der Gegner vielleicht den Anschlusstreffer und hat plötzlich eine zweite Luft und dann musst du nochmal gucken, dass du hier den Sieg nach Hause fährst. So fast passiert vor ein paar Minuten nach einer Mega-Chance für Pieringer, für Heidenheim, der aber freistehend nicht traf. Jetzt hat Frankfurt also wieder ein bisschen aufgedreht. 61 Minuten vorbei, 2-0 eben für die Hessen. Ball ist auf der linken Abwehrseite der Eintracht. Da verstolpert dann Heulund die Kugel, hat aber Glück, dass er sich zurückholen kann gegen Beck. Schlägt dann die Kugel erstmal weg, dass er keinen Stress hat, in die Füße der Heidenheimer. Die kommen schon wieder über rechts. Conte, der macht richtig Alarm nach seiner Hauenwechsel und legt quer. Möglichkeit, Chance, Parade von Santos mit dem Fuß. Zweiter Ball nochmal reingestellt von Heidenheim. Und geklärt von Tuta. 5 Meter Torentfernung. Wird nochmal eine wilde Partie. Mal gucken, was noch drin ist. Noch steht es 2-0.
Soweit Tim Brockmeier. Und in Stuttgart, da hat Andreas Köstler nach Bremens 2-1 Sieg mit Werder-Trainer Ole Werner gesprochen,
der mir sicher erklären kann, warum Werder heute verdient als Sieger vom Platz geht.
Ja, wir haben das Spielglück sicherlich auch ein Stück weit auf unserer Seite gehabt mit der gelb-roten Karte, aber insgesamt habe ich uns sehr, sehr gut im Spiel gesehen, auch für ein Auswärtsspiel in weiten Strecken des Spiels auf Augenhöhe mindestens, gerade in der Anfangsphase auch mit den besseren Chancen, wo wir es verpassen zu treffen und in Führung zu gehen. Und deshalb glaube ich, ja, wenn man so eine Leistung zeigt, auswärts beim Vizemeister, beim VfB Stuttgart, dann hat man auch verdient, was mitzunehmen. Und dass es am Ende dann 3 Punkte wurden, das hat dann sicherlich auch damit zu tun, dass dieses Spielglück ein bisschen auf unserer Seite war. Aber das muss man sich auch erarbeiten und verdienen. Und das haben die Jungs heute getan.
Noch vielleicht ein paar Worte zu Olli Berg, der in der ersten Halbzeit, Sie haben es ja angesprochen, schon eine große Chance hatte. Wie gefällt Ihnen seine Performance heute?
Ja gut, wenn man als Stürmer 2 Tore macht und darüber hinaus dann noch so viel in Bewegung ist, wie das Berkey heute war, dann ist das einfach eine Topleistung, die er jetzt nochmal wieder an die letzte Topleistung angefügt hat. Und ja, er macht das sehr, sehr gut. Er hat sich das aber auch wirklich erarbeitet. Man muss das sagen. Das ist ein langer Weg, den er zurückgelegt hat. Viele Stationen auch zuletzt, in denen das für ihn nicht so lief. Auch bei uns lief es lange für ihn nicht so, wie er sich es vorgestellt hat. Auch bei den Leihvereinen lief es lange nicht so. Aber er hat den Kopf oben gelassen, hat weitergearbeitet, hat an sich gearbeitet und tritt dieses Jahr ganz anders auf. Und das zeigt sich dann eben halt auch in den Leistungen am Wochenende. Und das ist natürlich für uns sehr, sehr gut, denn er ist ein wichtiger Teil dessen, was gerade passiert, dass wir sehr, sehr zuverlässig punkten.
Das heißt, in Sachen neuen Vertrag hat er schon einige Pluspunkte gesammelt.
Ja, wir sind von unserer Seite aus klar. Ich glaube, Berkey grundsätzlich fühlt sich auch in Bremen wohl. Ich hoffe, dass das dann in den Gesprächen auch sich wiederfindet.
Sie haben die gelb-rote Karte gegen Nick Woltemade angesprochen. Für mich war die erste relativ unstrittig, bei der zweiten gehe ich nicht ganz so mit. Aber so unterschiedlich kann es sein. Ermedin Demirovic zum Beispiel hat gesagt, ich glaube, kann man geben. Und ihr Captain hat gesagt, war vielleicht nicht ganz die gelbe Karte. Es sind Sie das Zünglein an der Waage und können entscheiden.
Ja, ich bin ganz froh, dass ich nur von Montag bis Freitag im Training Schiedsrichter bin und nicht am Wochenende das auch noch sein muss. So wie Sie gesagt haben, die erste gelbe Karte ist unstrittig, so ist die Regel, auch wenn es keine Absicht ist und unglücklich ist in dem Moment. Viele packende Zweikämpfe, aber das ist sicherlich eine gelbe Karte und in der zweiten Situation ist es nicht viel Kontakt. Ich mutmaß mir jetzt nicht zu sagen, von wem da der Kontakt als erstes kommt und insofern war das sicherlich, wenig Kontakt dort, aber am Ende gibt es dafür einen Schiedsrichter, der hat das zu entscheiden und der kann es am besten bewerten.
Ole Werner hätte auch gute Chancen im diplomatischen Dienst, der Trainer von Werder Bremen. In der dritten Liga, da ist Energie Cottbus von der Rolle. Schon wieder eine Niederlage für die Lausitzer. Heute 1:4 bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Zuvor hatte Mannheim zu Hause verloren gegen 1860 München und zwar 0:3. Aber das 1:4 der Cottbusser bei der Reserve von Borussia Dortmund lässt Energie, nachdem die Mannschaft so lange so gut gespielt hatte, in der Tabelle auf den vierten Platz abrutschen. Mehr dazu gleich. Jetzt erstmal wieder Tim Brockmeier aus dem Waldstadion.
Nächster Anlauf von Heidenheim durch die Zentrale mit Kretzig nach links verteilt. Dann geht der Ball erstmal wieder durch den Mittelkreis in Höhe der Mittellinie zu Mainka. Der dann nimmt wieder Kretzig mit, der mittlerweile in der Zentrale der Frankfurter ist. Die Eintracht sehr tief stehend jetzt in der eigenen Hälfte. Weiter 2:0 der Spielstand. 66 Minuten sind vorbei. Heidenheim, das kann man ihnen nicht vorwerfen. Versucht nochmal alles. Trotz des klaren Rückstands. Jetzt auf der linken Seite mit Busch. Aber sie kommen nicht nach vorne durch, weil Frankfurt da jetzt mit zwei Ketten sehr, sehr gut steht. Deswegen wieder durch die Vierer-Abwehrkette auf die andere Seite. Da ist jetzt wieder Kretzig aufgetaucht auf rechts. Er ist unheimlich viel unterwegs. Nimmt dann in der Zentrale Schöppner mit, der dann zu Traoré. Kretzig halbrechts. Traoré startet rechts, bekommt den Ball nicht. Immer noch Kretzig wechselt die Seite jetzt auf links. Linkes Strafraum-Eck. Adrian Beck wird attackiert von Chaibi. Muss dann wieder abdrehen, geht hinten rum. Und gibt es wieder den Neuaufbau von Heidenheim jetzt durch den halbrechten Raum mit Kretzig, mit Schöppner auf die rechte Seite. Traoré, der bleibt hängen an Brown. Vielleicht die Umschaltchance für die Eintracht. Der Kitike nimmt Skiri mit, aber der stellt erstmal den Fuß auf den Ball, nimmt Tempo raus und sagt, Leute, lasst uns ein bisschen langsam machen. Aber Haaland macht den Ball jetzt nochmal scharf. Hat ihn in die Zentrale gespielt, er geht gehen mit Anlauf, 18 Meter Torentfernung, 18 Meter Torentfernung, 16 Meter, geht rechts in den Strafraum, lässt einen aussteigen, zwei aussteigen, dann sind zu viele um ihn rum und dann legt er nochmal ab und es bleibt beim 2:0.
Noch ein Wort zur dritten Liga, Dresden führt vor Bielefeld, die Arminia spielt heute Abend noch bei Viktoria Köln, Saarbrücken Dritter und Cottbus ein Zähler dahinter auf dem vierten Platz. In der zweiten Liga hat Hertha BSC nach 3 Siegen gestern unentschieden gespielt gegen Darmstadt und ich habe unseren Reporter Jakob Rüger gefragt, was den Herthanern in den verbleibenden Spielen dieser Saison noch zu tun bleibt.
Ja, in erster Linie müssen sie vor allen Dingen mal noch mindestens einen Sieg holen, damit man auch rechnerisch nicht mehr absteigen kann. Und zum anderen, und das war gestern schon so ein bisschen sichtbar, wird Stefan Leitl gucken, auf wen kann er in der neuen Saison bauen? Wen setzt er ein? Wen kann er wohin stellen in der Mannschaft? Es waren gestern zwei Spieler mit dabei aus der eigenen Jugend. Die haben noch keinen Einsatz bei Hertha BSC gesehen, waren aus der zweiten Mannschaft, durften mal so ein bisschen Zweitligaluft zumindest auf der Bank schnuppern. Und ich glaube, das werden wir dann in den nächsten Wochen eben auch sehen, dass diese jungen Spieler vermehrt zum Einsatz kommen bzw. auf der Bank sitzen werden.
Da stellt sich die Frage bei der Problematik, auf wen kann der Trainer bauen? Wer bleibt denn auch? Ist da inzwischen irgendwie deutlich geworden, dass beispielsweise Fabian Rehse eventuell Berlin doch nicht verlassen wird, also auch Hertha BSC nicht verlassen wird?
Das ist eben die große Unbekannte und da ist alles offen. Also Stefan Leitl hat zwar gesagt, wir müssen gucken, dass wir Fabian Rehse davon überzeugen mit Argumenten und so wie wir arbeiten, dass es sich lohnt, weiter in Berlin zu bleiben. Ich bin allerdings der Meinung, wenn Fabian Rehse als einer der besten oder vielleicht der beste Zweitligaspieler nochmal in die erste Liga will, dann muss es in diesem Sommer eigentlich passieren für ihn. Ist ein bisschen auch die Frage, was ist mit Angeboten? Ibrahim Mazar, da pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass er definitiv in die erste Fußball-Bundesliga wechselt. Stuttgart gilt dort als großer Favorit für eine Verpflichtung. Michael Cuisance hat offenbar Interesse aus dem Ausland. Derry Scherhand, noch so ein junger Spieler, wird immer wieder mit England in Verbindung gebracht und das ist eben das große Problem, dass man aktuell selbst bei Hertha BSC nicht so genau weiß, mit wem kann man in der neuen Saison planen und mit wem nicht. Denn eins ist natürlich auch ganz deutlich, die Berliner sind aufgrund der angespannten finanziellen Lage auch auf Verkäufe angewiesen.
Ein Teufelskreis, aus dem beispielsweise auch der Hamburger SV jahrelang nicht herausgekommen ist. Im Moment stehen die Hamburger allerdings an der Tabellenspitze, könnten es im 7. Anlauf hintereinander dann vielleicht doch schaffen, wieder aufzusteigen. Wie sieht es bei Hertha BSC aus? Können die sich da im Berliner Westend 7 Jahre in der zweiten Liga leisten?
Ja, also das ist sicherlich irgendwie möglich, aber du musst natürlich, und so ist es dem HSV ja auch gegangen, du musst im Grunde genommen jedes Jahr deinen Etat und vor allen Dingen auch deinen Spieleretat radikal senken, um das anzupassen, damit du am Ende mit einer schwarzen Null rausgehst. Und auch das ist ja dem HSV nicht immer gelungen. Ich glaube, das ist schon möglich, dass Hertha BSC in den kommenden 5, 6, 7 Jahren in der zweiten Liga spielt. Es ist die Frage, welche Bedingungen, welche Voraussetzungen hast du dann aus sportlicher Sicht? Wie viel Geld steht dann der Mannschaft zur Verfügung, einem Trainer zur Verfügung? Wie kann man das aufstellen? Bist du dann überhaupt in der Lage, um den Aufstieg mitzuspielen, oder bist du ein graues Mittelfeldteam in der zweiten Liga, weil eben du dir das gar nicht leisten kannst, bei den Aufstiegsanwärtern mit dabei zu sein?
Jakob Rüger über Hertha BSC nach dem 1:1 gegen Darmstadt 98. Jetzt die Nachrichten mit Patrick Buchmüller. Die letzte Sportrunde dann um 19.14 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der B101, die Dorfstraße Trebin Richtung Bad Liebenwerder. Zwischen Hohenalsdorf und Welsickendorf Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle. Die A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen Rastplatz Hagen und Kleinmarzehns Behinderungen nach einem Unfall. A115 Dreieck-Nutetal Richtung Dreieck-Funkturm. Zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanische Allee stockender Verkehr. Bauarbeiten plus 10 Minuten. Zum Stadtverkehr. Berlin in Reinickendorf, die Röder Allee ist zwischen Flottenstraße und Lindauer Allee nach einem Unfall derzeit stadteinwärts gesperrt. Das war's. Allen unterwegs eine gute und vor allem sichere Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Patrick Buchmüller. Bundeskanzler Scholz hat den russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy als barbarisch kritisiert. Das zeige, wie es um die russische Friedensbereitschaft bestellt sei, erklärte er. Bei dem Luftangriff heute Morgen auf das Zentrum von Sumy sind mindestens 32 Zivilisten getötet und mehr als 100 verletzt worden. Aus Kiew Florian Kellermann.
Fotos und Videos zeigen brennende Autos, stark beschädigte historische Gebäude sowie zahlreiche Tote und Verletzte auf den Straßen. Zum Zeitpunkt des Angriffs seien viele christliche Gläubige auf dem Weg in die Kirche gewesen, kommentierte der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha.
Berlins Innensenatorin Spranger prüft, die Messerverbotszonen auszuweiten. Die SPD-Politikerin sagte dem RBB, dass sie sich ein entsprechendes Verbot im öffentlichen Nahverkehr vorstellen könne. Der Hintergrund sei aber nicht der tödliche Messerangriff am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz in Charlottenburg gestern. Waffenverbotszonen seien ein Signal an die Gesellschaft, dass der Rechtsstaat entschieden etwa gegen Messerangriffe vorgeht, so Spranger. CDU-Chef Merz warnt vor dramatischen Folgen der Zollentscheidungen von US-Präsident Trump. Im Handelsblatt sprach er sich für eine transatlantische Freihandelszone ohne Zölle aus. Dafür werde er bei seinem ersten Besuch in Washington werben, so der designierte Bundeskanzler. Sven Weingärtner.
Die Politik von Präsident Trump erhöht das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller kommt als erwartet, sagte Merz der Wirtschafts- und Finanzzeitung. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert und das trifft Deutschland wie kaum ein anderes Land, so Merz weiter. Im Streit um Zölle zwischen den USA und der EU spricht Merz sich für 0% auf alles aus. Das wäre für beide Seiten besser.
In Eichwalde bei Berlin ist ein mutmaßlicher Taschendieb während eines Polizeieinsatzes gestorben. Ein anderer Mann hatte ihn verfolgt und am Boden gehalten, bis die Polizei eintraf. Als die Beamten versuchten, eine Handfessel anzulegen, stellten sie nach eigenen Angaben fest, dass der Mann blau angelaufen war. Die Gründe dafür sind unbekannt. Der Verdächtige soll vorher einer 83-jährigen Frau die Handtasche und den Rucksack gestohlen haben und mit einem E-Scooter geflohen sein. In der Fußball-Bundesliga hat Bremen in Stuttgart 2:1 gewonnen. Gerade spielt Eintracht Frankfurt gegen Heidenheim. Es steht aktuell 3:0. In der dritten Liga hat Energie Cottbus bei Dortmund 2:1 zu 4.